SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 11. von 30 Folgen des Romans Empusion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte von Olga Tokarczuk. Und sie sind immer noch auf ihrem Ausflug, die Herren des Gästehauses in Görbersdorf. Von Herrn August hat Mieczysław Interessantes über die kommunistisch bewegte Biografie des Sanatoriumsgründers Hermann Bremer erfahren und Tragisches über seinen Freund Thilo, der zu krank für diesen Ausflug ist. Viel Zeit verbleibe ihm nicht mehr, vertraut August Mieczysław an, und der nahe Tod neurotisiere ihn sehr. Jetzt hat Opitz Mieczysław am Wickel, spaziert neben ihm her und erzählt ihm von seinen 4 unglücklichen Ehen. Dabei ist er ganz auf der Höhe seiner Zeit, in der übelste frauenfeindliche Schriften, wie zum Beispiel Geschlecht und Charakter des österreichischen Philosophen Otto Weininger, mit Vorliebe gelesen wurden. Ein Werk, das im Übrigen nicht nur zutiefst misogyn war, sondern auch zutiefst antisemitisch. Laut Opitz also waren seine Gattinnen entweder zu schwach und winselten herum, oder sie wollten das Heft in die Hand nehmen und ihn manipulieren. Schmarotzerinnen waren sie alle. Nie mehr werde er heiraten, schwört er. Seltsam ist dieser Opitz, findet Mieczysław. Irgendetwas hat er zu verbergen. Schweigend hört er ihm zu. Es liest Timo Weißschnur.
Bei jeder Gelegenheit wiederholte Opitz, dass er eigentlich Schweizer sei. Seine Mutter war Schweizerin gewesen, vom Vater sprach er nie. Als wollte er diese zweite Seite seiner Herkunft verschweigen und als wäre es selbstverständlich, dass die Mutter ihm die nationale Identität gegeben hätte. Schweizer, das hatte einen stolzen Klang, zumal ein Bruder seiner Mutter in der päpstlichen Garde gedient hatte. Opitz hatte eine gerahmte Fotografie von ihm, sie stand auf dem Klavier, ein unscharfes Bild, die wunderliche Kleidung fiel ins Auge, die auffällige schwarze Kopfbedeckung, vom Onkel selbst war wenig zu sehen. Wojnicz fiel es schwer, auf diese Beteuerungen des Schweizertums zu reagieren, zumal er keine klaren Vorstellungen von den Schweizern hatte, einzig der Stolz in Opitzens Stimme bei seinen fortwährenden Affirmationen war unüberhörbar, und mit diesem Faktum stand er gewissermaßen eine Stufe über den anderen, war rassisch. Immer kühner bahnte dieses Wort sich seinen Weg in ihre Konversationen, von höherem Wert. Den armen August machte diese Schweizerei ungehalten, sah er sich doch als international an. Wer er selbst eigentlich war, wusste er nicht genau zu sagen, und im Grunde interessierten ihn diese Dinge auch nicht. Nun war es Longinus Lukas, der Wojnicz in Beschlag nahm, ihn am Ellbogen fasste und mit eisernem Griff eine Weile hielt, um dann in einem militärischen Ton anzuheben, in dem bald, wie bei ihm üblich, ein unpersönlicher Vorwurf schwang. Vernunft und Rationalismus. Alles Böse rührt von den Ideen und Ideologien her. Wir müssen der Welt keinen höheren Sinn andichten. Die Welt ist, wie sie ist, so wie wir sie sehen. Es gibt bestimmte Gesetze, die sich beschreiben lassen. Deren Zahl ist begrenzt. Einige davon kennen wir noch nicht. Es gibt einen Gott und er hat die Welt erschaffen. Die Menschen sind von Natur aus Schurken und müssen stets kontrolliert und erzogen werden. Die Reichen sind reich, weil sie begabt sind und gute Beziehungen haben. So war es schon immer und so wird es immer sein. Freiheit und Demokratie. Ja, das kann es geben, aber alles hat seine Grenzen. Die 10 Gebote sind ethischer Standard für jeden Europäer, gleich ob er Deutscher, Italiener oder Rumäne ist. Eine gewisse Ordnung muss es geben. Es war zu spüren, dass er seine eigene Stimme mochte. Mit erhobenem Kopf sprach er, weniger zu den anderen als über sie hinweg. Über ihren Köpfen strömten seine Worte in breiter Woge in die Welt, und alles, was er sagte, schien feierlich von Autoritäten abgesegnet als unzweifelhafte, allgemein anerkannte Gewissheit. Auch neigte er dazu, alles mit Anekdoten auszuschmücken, die für gewöhnlich mit den Worten begannen: »Einmal, als ich in... war...« Und es fiel der Name eines Ortes, der mit seinen hochstehenden Freunden verbunden war oder für sich genommen entsprechendes Prestige besaß. Da er seine Bekannten immer nur mit dem Vornamen nannte, verstanden seine Zuhörer erst nach einer Weile aus dem Zusammenhang heraus und mit der gehörigen Bewunderung, dass es sich um öffentliche Personen handelte, hochgeborene Berühmtheiten, jedermann bekannt. Zudem wirkte er in seiner Art zu sprechen ungeduldig, als reizte es ihn, gewöhnlichen Sterblichen Dinge erklären zu müssen, die doch offensichtlich waren. Dann erhob er die Stimme, so wie jetzt, als er Voynich auseinandersetzte, wie hoch die Kosten eines solchen Kuraufenthaltes waren. »Wissen Sie, lieber Freund, dass es im Kurhaus gerecht zugeht? Es gibt zwei Abteilungen, für die Kranken erster und für die Kranken zweiter Klasse. Für die erste Kategorie kostet die Kur mit Unterkunft zwischen 240 und 300 Mark pro Monat, je nach Art des Zimmers. Und für die anderen zwischen 130 und 160 Mark. Es gibt auch Pläne, noch eine dritte Klasse einzurichten, für die ganz Armen, aber ich weiß nicht, wo sie dann untergebracht werden sollten. Vielleicht in der Leichenhalle.« Er amüsierte sich über den eigenen Witz. Sein heller, kalter Blick und seine scharfen Gesichtszüge weckten Respekt, und sein gerader Rücken und der eingezogene Bauch ließen Voynich an den Turnlehrer des Gymnasiums denken, das er in Lemberg besucht hatte. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Lukas verächtlich auf die anderen herabsah. Diese Verachtung stellte sein inneres Gerüst dar, ohne dass er in sich zusammengesunken und dahingeschmolzen wäre wie ein Schneemann. Trotz alledem jedoch schien er Voynich schwach, gleichsam aus einem fadenscheinigen Material geschaffen, das vielleicht nach außen einen guten Eindruck machte, aber nicht beständig war. Mehr über Lukas hatte Voynich zuvor schon von Herrn August erfahren, der stets bestens informiert war und sich für einen vorbildlich diskreten Menschen hielt. Auch Thilo hatte ihm dieses und jenes erzählt, und nicht zuletzt hatte der nicht minder diskrete Herr Frommer sein Teil beigetragen. Lukas kam aus Königsberg. Sein Vater war ein russifizierter Pole, angeblich hieß er Wukasiewicz und seine Mutter Russin deutscher Herkunft. Zu Hause hatten sie Russisch und Deutsch gesprochen. In einer polnischen Handelsgesellschaft, die Geschäfte in Sibirien betrieb, erwarb der Vater ein beachtliches Vermögen ebenso schnell, wie er es wieder verlor, weshalb Lukas die Polen für wankelmütige Schwächlinge hielt. Die Familie verarmte, und nach dem Tod des Pechvogels kehrte die Mutter nach Tula zurück und heiratete einen Beamten, der wohlhabend und großzügig genug war, den Stiefsohn zum Studium nach Königsberg zu schicken. Lukas gab sich für einen Philosophen aus, doch von Frommer wusste Voynich, dass er in Wirklichkeit Geschichtslehrer an einem Knabengymnasium war. Er hatte jung geheiratet und war jung verwitwet. Von seiner Tochter, die ihm die Kur bezahlte, sprach er nie. Er führte ein maßvolles und gesundes Leben, abgesehen vom Alkohol und den wöchentlichen Kartenpartien, bei denen die Einsätze jedoch so gering waren, dass man kaum von Glücksspiel sprechen wollte. Wie Voynich aus den Gesprächen der anderen erfahren hatte, wohnte Lukas im Parterre, in einem verglasten Anbau, der einen eigenen Eingang hatte. Dadurch hatte er eine andere, um nicht zu sagen höhere Position inne. Der eigene Eingang gab ihm eine besondere Freiheit, um die ihn die anderen nur beneiden konnten. Der Eingang lag zwar zu einem wenig ansehnlichen Hof hin, und es boten sich auch keine einladenden Ausblicke, es war schlicht ein Waldhang, der graue Löwe aber zelebrierte sein Privileg, wenn er allabendlich nach dem Essen mit einem Seufzen verkündete: »Nun denn, es ist Zeit, ich gehe jetzt in meine Bleibe.« »Ist es nicht so, dass man einen Menschen am besten beschreiben kann, wenn man seine Laster kennt?« hätte Mieczysławs Vater Januari gesagt, und der Sohn hörte geradezu die väterliche Stimme in seinem Kopf, als er Lukas in seiner Beredsamkeit betrachtete. Ja, Longinus Lukas hätte als grelles Beispiel für diese Lebensregel gelten dürfen, mit seinem Hang zum Alkohol und den Frauen. Letztere Leidenschaft hatte angeblich zur Folge gehabt, dass man ihn des Kurhauses verwies. Er soll Frauen mit auf sein Zimmer genommen haben, das hatte Voynich von Raimund erfahren, und jetzt musste er sich mit dem Gästehaus für Herren begnügen. Trotzdem war er in einer begünstigten Lage. Es blieb ihm das Privileg des besagten eigenen Eingangs zu seinem besonderen Zimmer. Den Alkohol nahm er vor allem als Bier zu sich, offenbar mit ärztlichem Dispens, das heißt, er dachte wohl, dass ihm ein solcher gewährt sei. Das Bier brachte ihm Raimund in braunen Flaschen mit Porzellanverschluss. Es kam aus der Waldenburger Brauerei. Sämig war es und stark. Und natürlich die Schwärmerei. Für Dr. Bremers Heilmethode galten bestimmte Mengen an Alkohol als Medizin. Schwäche behandelte man mit Champagner, gegen Schlaflosigkeit gab es abends Cognac mit Milch. Kein Wunder, dass Lukas sich mit größter Sorgfalt an diese Medikationen hielt. Täglich ab der Mittagszeit begann er zu trinken. Morgens konnte man ihm nüchtern begegnen, doch wirkte er dann gereizt. Am frühen Nachmittag machte er einen entspannten Eindruck. Auf seinem Gesicht lag der Ausdruck eines mit sich selbst zufriedenen Lebens. Beim Abendessen hatte er einen leichten Schwips. Dann wurde er gesprächig und ließ sich gerne auf Konversation ein, in der er stets eine fundamentale Ansicht vertrat, gleich welches Sujet gerade erörtert wurde. Die ständig zugeführten Mengen an Alkohol hinterließen ihre Spuren an seiner aufrechten Figur, die er sicher für sportlich hielt. Sie verwischten die scharfen Konturen, ja, man hätte sagen können, Longinus Lukas verschwamm mehr und mehr vor dem Hintergrund der Welt. Unter den Augen in seinem gewiss früher hübschen Gesicht bildeten sich Säcke und eine leichte Gedunsenheit machte sich bemerkbar. Er rasierte sich gründlich, an manchen Tagen aber gelang es ihm nicht, dieser Pflicht nachzukommen, dann ließen ihn die grauen Stoppeln sogleich um 10 Jahre älter erscheinen. Trotz alledem war er nach wie vor ein gut aussehender Mann. Er hatte die Angewohnheit, seine Gesprächspartner zu unterbrechen. Diese Ungeduld gegenüber anderen war gleichsam die erste Antriebskraft seiner Existenz. Und ungeduldig wurde er, weil nichts seinen Vorstellungen und Erwartungen entsprach. Als käme alles, was er über die Welt dachte, aus gänzlich anderen Regionen des Geistes, aus einer höheren, besseren Sphäre. Seit seiner Jugend war er überzeugt gewesen, ein außergewöhnlicher Mensch zu sein, und diese Welt kam einfach nicht zu Rande damit. Alles an ihm sagte, ich weiß es. Längst schon weiß ich, was du sagen willst. Im Laufe der Jahre kam das Gefühl dazu, mehr erlebt zu haben als die anderen. Das verschaffte ihm eine große Befriedigung, doch schloss es ihn auch in sich selbst ein. Denn immer stärker wurde seine Überzeugung, dass es schade um die Zeit sei, mit anderen in einen Austausch zu treten. Sie könnten ja ohnehin nicht begreifen, was er sagte, und etwas Interessantes wäre von ihnen gewiss nicht zu erfahren. So lebte er in seinem fortwährenden Gefühl der Überlegenheit und hielt sich im Grunde für eine tragische Figur. Vor der Beerdigung hatte er Voynich auf überraschende Weise angesprochen. »Ihre Landsmänninnen sind berühmt für ihre Schönheit. Das hat gewiss mit den gemischten Rassen zu tun. In den Mischungen finden wir mit der größten Wahrscheinlichkeit die schönsten und die hässlichsten Exemplare.« Voynich hatte diese Ansicht in Verlegenheit versetzt. Er wusste nicht, was er sagen sollte. War es als Kompliment gemeint oder als Tadel? Ein anderes Mal fragte Lukas, »Woher können Sie eigentlich so gut Deutsch? Bei euch in Galizien leben doch nur analphabetische Bauern.« Dennoch hatte Voynich Sympathien für ihn. Auf sein junges Gemüt wirkte das gönnerhafte Wesen väterlich. Er wollte mit Longinus Art auch nicht ringen, er ordnete sich ihr unter. Das wiederum schmeichelte dem Königsberger, und so suchte er immer wieder Voynichens Nähe, um ihn über die Geheimnisse der Welt zu belehren, in stets demselben Tonfall, der eine Mischung aus Herablassung und Vorwurf war. Der Ausflug neigte sich seinem Ende entgegen. Unten am Weg wartete bereits die Kutsche. Sie blieben stehen, um noch einmal den Ausblick zu genießen, ehe es hinabging in die Tiefen des Tals. Hoch war der Horizont, die Berghänge glühten, von goldenem Licht übergossen, im Gelb und Rot der Buchen, vor dem dunkelgrünen Hintergrund der Tannen. Dazwischen waren weiße Kleckse zu sehen, Schafherden, wie Voynich verwundert erkannte, um sie herum bewegten sich die eiligen Punkte der Hütehunde, die schwarzen Beistriche der Hirten. Wir sehen sie wie immer von unten, als mächtige Säulen, auf deren Spitze sich ein redender Auswuchs befindet, der Kopf. Mechanisch zertreten ihre Füße den Waldboden, zerbrechen kleine Pflänzchen, reißen am Moos, zerquetschen winzige Insektenleiber, denen es nicht mehr gelungen ist, vor dem Unheil verkündenden Beben des Bodens zu fliehen. Nachdem die Füße sich weiter bewegt haben, erzittert noch eine Weile das Pilzgespinst in der weichen Humusschicht des Waldes, das weit verzweigte, urmütterliche Geflecht, durch das jetzt die Botschaften fließen, wo die Eindringlinge sich befinden, in welche Richtung sie ihre Schritte lenken. 7. Weh mir, oh weh. Der mächtige Sanatoriumsbau war von fast jeder Stelle in Görbersdorf aus zu sehen, wie auf der flachen Hand. Seine roten Backsteinmauern leuchteten herrlich in der Herbstsonne. Die dem gotischen Stil nachempfundenen spitzen Türmchen ließen Voynich unwillkürlich an Grammophonnadeln denken, welche der Himmelsschallplatte verborgene Töne entlockten. Irgendwo in weiter Ferne donnerte es. Das gewaltige Gebäude mutete recht wunderlich an in diesem tiefen Tal, zwischen den bescheidenen Behausungen der hiesigen Einwohner und den wenigen prächtigen Villen des Heilbades an den Ortsrändern, welche aussahen wie im Vorhinein erbaut, als Teile einer Siedlung, die erst in der Zukunft hier entstehen sollte. Mit seiner wohlgestalteten Form und intensiven Farbe wirkte das Sanatorium wie eine Attrappe, die kurz vor Voynichens Ankunft zu welchem Zweck auch immer hier aufgestellt worden war, vielleicht als Bühnenbildelement für eine Vorstellung, die in Bälde beginnen sollte. Er ging die Hauptstraße hinunter, die zu dieser frühen Stunde noch menschenleer war, und trotz des seit wenigen Tagen schlechter werdenden Wetters schritt er kräftig aus, wohl mit einem Lächeln im Gesicht, denn einige Männer, die Säcke auf einen Wagen luden, lächelten breit zurück. Das Städtchen war so nett anzusehen, dass es an die Zeichnung auf der Lebkuchendose erinnerte, die er einmal vom Onkel bekommen hatte. Adrette kleine Häuschen, in den Fenstern Spitzengardinen, an den Türen schöne Griffe und vor den Häusern Hecken, Blumen, hübsch gestaltete Schilder, alles gepflegt und reinlich und dazu noch genau auf Menschenmaß zugeschnitten. Der Inbegriff des für den Polen so schwer fassbaren Wortes gemütlich. Einige Häuser waren im Gedanken an die Kurgäste erbaut worden und konnten sich daher schmucker Balkone, Erker und Terrassen rühmen. Manche waren im schweizerischen Stil gehalten, mit hölzernen, hübsch verzierten Windfängen und Veranden. Mieczysław war fasziniert von den Kurhäusern, die über den Park verstreut standen. Das älteste, das Weiße Haus, zählte 20 Zimmer und war das erste Gebäude einer ganzen naturheilkundlichen Anstalt, die eine Schwägerin Dr. Bremers gegründet hatte, als sie Mitte des 19. Jahrhunderts erfolglos versuchte, die Wasserheilkunde vor Ort zu etablieren. Dr. Bremer hatte das Gebäude als junger Mann von ihr übernommen und es war ihm gelungen, einige erste Patienten dort zu heilen. Walter Frommer vervollständigte mit Sachverstand Voynichens Kenntnisse über Görbersdorf und er war es auch, der Augusts erstaunliche Aussage bestätigte, dass Bremer sich um eine staatliche Konzession für den Ausbau der Heilanstalt bemüht habe, die ihm aber seiner kommunistischen Vergangenheit wegen nicht gewährt worden sei. Näher zur Straße hin stand das mächtige Alte Kurhaus. 1863 eröffnet, zählte es 40 Zimmer. Das später entstandene neue Kurhaus hielt gar 70 Zimmer für Patienten aus der ganzen Welt bereit und beherbergte im Keller des Nordflügels ein Inhalatorium und Duschen für Heilbäder im Winter. Beide Bauten waren geschickt durch eine verglaste Passage miteinander verbunden worden, in der ein Wintergarten und ein Lesesaal eingerichtet waren. Wie Voynich feststellte, gab es hier hauptsächlich deutschsprachige Zeitschriften, von denen ihn eine satirische Wochenillustrierte namens Kladderadatsch am meisten interessierte, in der zahlreiche amüsante Zeichnungen publiziert wurden. Die Lektüre der Witze hob seine Laune für den ganzen Tag, wenn er auch nicht alle ganz verstand. Tageszeitungen wie die Kölnische Zeitung oder die Frankfurter Zeitung nahm er eher selten zur Hand. Diese wurden von Herren mittleren Alters gelesen, die später beim Kaffee über die wichtigsten Artikel debattierten. Voynich war zu jung, als dass ihn Politik wirklich interessiert hätte. Was in ihm selbst geschah, kam ihm um vieles eindrücklicher vor als die dramatischsten Ereignisse des Weltgeschehens. Für die polnischsprachigen Kurgäste gab es eine Ausgabe des Czas, die jedoch schon völlig zerlesen war, wobei einer der Patienten der scheußlichen Gewohnheit gefrönt hatte, mit dem Bleistift ganze Sätze zu unterstreichen, weshalb die Zeitschrift im Grunde unlesbar geworden war. An polnischen Buchtiteln fand Voynich einige Werke von Kraszewski sowie ein Buch namens Poganka, die Heiden, aus der Feder einer gewissen Narcisa Czmichowska, das er sich sogleich als Lektüre aneignete, jedoch nach wenigen Tagen ins Regal zurückstellte. Er konnte einfach keine Romane lesen. Es war ihm unmöglich, sich auf etwas derart Herbeifantasiertes zu konzentrieren. Jeder, der die Sanatoriumsbibliothek mit einem Buch beschenkte, schrieb auf der inneren Titelseite seinen Namen hinein. Die Heiden hatte einer gewissen Franziska Ulanitska gehört, der Kraszewski einem Antoni Boisewitsch. Um die Ausleihe der Bücher kümmerte sich ein junger Bursche, ein Kind fast noch, mit Namen Tomaschek, derselbe, der Wojnicz bei der Begräbnismesse so durchdringend angeschaut hatte. Mit seinen dicken Brillengläsern galt er wohl als Bücherwurm, wahrscheinlich hatte man ihn deshalb mit dem Bibliotheksdienst betraut. Er stammte aus Böhmen und war, so schien es, ein Vetter der Sidonia Patek. Aus irgendeinem Grunde starrte nun dieser einfältige Bibliothekar Wojnicz jedes Mal, wenn dieser sich Bücher holte, geradezu aufdringlich an. Einmal stieß er, tollpatschig wie er war, vor lauter Starren gar ein Regal mit Zeitungen um. Der Vorfall war Wojnicz äußerst unangenehm, und von da an mied er diesen Menschen. Er passte einen Moment ab, in dem Tomaschek sich mit anderem befassen musste, und tauschte seine Bücher und Zeitungen selbst aus, notierte die Titel auf seinem Bibliothekskärtchen. Einmal war Tomaschek zu ihm getreten, als Wojnicz einige Porträts von Schriftstellern betrachtete, mit denen die Wände der Sanatoriumsbibliothek geschmückt waren. Die meisten trugen Bärte, und alle schauten sie überaus würdevoll drein. Tomaschek stellte sich seitlich von ihm, ja fast ein wenig hinter seinem Rücken hin, und nun folgte eine seltsame Sache, die Wojnicz einen noch größeren Bogen um diese beunruhigende Gestalt machen ließ. Der junge Mann begann mit seinem böhmischen Akzent auf ihn einzuflüstern, wobei er seufzte und die Laute so merkwürdig in die Länge zog, dass Wojnicz sich im Grunde nicht sicher war, ob er ihn recht verstand. »Diese alten Männer stellen stets den Jüngeren nach«, behauptete er. Und Wojnicz wusste nicht recht, ob der Bursche von den ehrwürdigen Autoren auf den Porträts sprach oder von den Männern im Kurhaus oder ob er alle alten Männer auf der ganzen Welt im Sinn hatte. »Sie verwirren uns den Kopf, heißen uns Dinge tun, die nicht gut sind, stacheln uns an, bringen uns in peinliche Situationen, bis es kaum noch möglich ist, sich ehrenvoll zurückzuziehen. Sie wissen sicher, wovon ich spreche, mein Freund. Dass wir uns hingeben, wollen sie. Ja, sie fordern geradezu Hingabe, ringen uns Schwüre ab. Sie sind alt, hatten daher viel Zeit, all das vorab zu ersinnen. Wir dagegen sind schwächer, uns auszudrücken fällt uns schwerer. Wir haben nicht so viele Argumente wie sie. Und obendrein fehlt es ihnen nicht an Geld. Und wir denken bei uns, irgendwann werde ich sein wie sie. Ich werde Macht haben und Geld. Und dann belohne ich mich für das alles.« Wojnicz drehte sich mit hochgezogenen Brauen zu ihm um. Der Bursche war rot geworden vor Eifer, auf seiner noch kindlichen Nase perlte der Schweiß. »Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt«, setzte er noch hinzu und verschwand zwischen den Regalen.